8b und 8c sowie Zusatzpunkt 4. Beratung der Anträge der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen mit den Titeln Stillstand in der Bahnpolitik überwinden, Strukturreformen umsetzen, Kapazitäten des Schienennetzes verstärken und ein gutes Fernverkehrsangebot sicherstellen. Und hitzebedingte Schäden an der Verkehrsinfrastruktur, Klimaschutz jetzt forcieren. Sowie zweite und dritte Beratung des von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen eingebrachten Gesetzentwurfs zur Änderung des Straßenverkehrsgesetzes, Stichwort Tempolimit. Über den Gesetzentwurf werden wir später namentlich abstimmen. Vereinbart sind 60 Minuten für die Aussprache und Dr. Julia Verlinden für Bündnis 90 Die Grünen eröffnet die Aussprache.
Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Zuhörende, im Juni mussten 18 Autobahnen gesperrt werden, weil die Hitze mit fast 42 Grad Rekordtemperaturen zu erheblichen Schäden an der Fahrbahn geführt hatte. Das Zynische an diesen hitzebedingten Straßenschäden ist, dass diese ja erst durch das Verbrennen von Benzin und Diesel überhaupt erst verursacht wurden. Denn solange der Verkehrssektor fossil bleibt, steigt die Temperatur und Extremwetter zerstören unsere Infrastruktur. Aber das wäre verhinderbar. Diese dramatischen Auswirkungen der sengenden Hitzewelle haben bisher offenbar weder bei der Bundesregierung noch bei den Abgeordneten der Koalition zum Nachdenken geführt. Und das macht mich wirklich fassungslos. Diese lebensgefährlichen und teuren Fiebertemperaturen in Europa bedürfen dringend politischen Handelns. Erstens wirkungsvoller Hitzeschutz, also Klimaanpassungsmaßnahmen, und zweitens mehr Klimaschutz, um die Ursache, also Emissionen von CO2 und Methan, zu mindern. Gerade im Verkehrssektor gäbe es zahlreiche wirksame Maßnahmen, die Sie sofort beschließen könnten, um die eskalierende Erhitzung zu begrenzen. Eine wirksame Maßnahme dafür wäre das Tempolimit auf Autobahnen. Sie alle werden Menschen kennen, Menschen, die in der Hitzewoche im Rettungsdienst, im Pflegeheim oder Krankenhaus, bei der Feuerwehr, in einer Schule oder Kita Dienst hatten und krasse Arbeit unter schwierigsten Bedingungen geleistet haben. Und was diese Menschen keinesfalls erleben möchten, ist, dass diese Hitzewellen zur neuen Normalität in jedem Sommer werden. Deswegen steht heute das Tempolimit zur Abstimmung. Tun Sie das, was vernünftig ist. Übernehmen Sie Verantwortung als Abgeordnete. Und wer die Menschen im Land und den Klimaschutz ernst nimmt, der muss endlich die Bahn wieder flott und verlässlich machen. Das Problem liegt in Jahrzehnten vernachlässigter Infrastruktur. Die vielen Menschen, die bei der Bahn arbeiten, machen täglich einen Hammerjob. Ob bei Hitze oder Kälte. Und das Material, mit dem sie arbeiten müssen, braucht dringend ein Update. Aber alle Finanzminister und alle Verkehrsminister der letzten Jahrzehnte haben ihren Job nicht gut gemacht, sondern Investitionen immer wieder verschoben. Es ist doch zum Haare raufen, dass die Bahn sagt, sie würde ja gern zum Beispiel bei den Generalsanierungen noch mehr reparieren, noch mehr modernisieren. Aber dafür gibt es das Geld nicht. Die Menschen wollen ja klimafreundlich Bahn fahren. Die Züge sind doch rappelvoll. Aber Sie nehmen ihnen das Zugangebot förmlich vor der Nase weg. Durch Ihre faktische Beendigung der Trassenpreisförderung feuern Sie ja die Debatten um das Abkoppeln vom Fernverkehr von Städten wie Magdeburg und Dessau oder Rostock doch auch noch an. Deswegen fordern wir Grüne Sie auf. Stellen Sie endlich ausreichend Geld zur Verfügung, damit die Schiene wieder funktioniert und klimafit wird. Liebe Abgeordnete der Koalition von SPD, CDU, CSU, die Hitzewelle im Juni war eine Zäsur für das Land. 4.300 Hitzetote allein in einer Woche. Vielleicht kennen Sie ja Menschen, die Angehörige im Juni verloren haben. Wenn Sie das ignorieren, dann handeln Sie verantwortungslos.
Wir hören für die CDU-CSU-Fraktion Michael Dont.
Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Bahnfunkstörungen, Hitzeprobleme, verzögerte Fertigstellung von Korridorsanierungen oder die Debatte um Italo. Verkehrspolitisch war in den letzten Tagen und Wochen wieder einiges geboten. Es passt daher gut, dass wir heute, kurz vor der parlamentarischen Sommerpause, nochmal zu Schienen- und Verkehrsthemen sprechen. Auch wenn ich die vorliegenden Anträge der Grünen überwiegend ablehne. Und ich will mich aus diesem Konvolut auf ein Thema konzentrieren, nämlich die aktuelle Debatte zum Thema mehr Wettbewerb im Fernverkehr. Vorneweg, ich verstehe, dass das Auftreten von Italo und das geplante Volumen des Einstiegs in Höhe von 3,6 Milliarden Euro Invest zu Erstaunen in der Branche geführt hat. Und ähnliche Reflexe gab es damals auch, als Flixbus bzw. danach Flixtrain in Deutschland gestartet sind. Mittlerweile haben sich beide Unternehmen etabliert und es geschafft, mehr Fahrgäste als zuvor in Busse und Bahnen zu bringen. Und das ist gut so. Ich bin überzeugt, Wettbewerb ist nichts Schlechtes. Wettbewerb kann eine Chance sein für die Fahrgäste, die dann mehr Auswahl, womöglich günstigere Tickets und vielleicht auch eine bessere Qualität bekommen. Und am Ende führt Wettbewerb dazu, dass auch bestehende Angebote bzw. Anbieter besser werden. Und auch das ist im Interesse unserer Fahrgäste. Und geradezu reflexartig Panik zu verbreiten, dass der Regional- und Nahverkehr zusammenbricht, dass zahlreiche Städte abgehängt werden, finde ich dann doch etwas seltsam. Zumal, das hat die Bundesnetzagentur sehr deutlich gemacht, der Nahverkehr überhaupt nicht betroffen ist. Und die geplante Ausweitung des Angebots führt dazu, dass wir nun als Politik auch darüber diskutieren, welche Fernverkehrsangebote wir haben wollen und wie wir das mit den aktuell knappen Kapazitäten im Netz in Einklang bringen. Auch das halte ich für positiv. Wir werden uns sehr genau anschauen, welche Vorteile, aber auch welche Nachteile mehr Wettbewerb in anderen europäischen Ländern mit sich gebracht hat. Das ist unsere Aufgabe als Politik. Sind wir doch mal ehrlich, wir beklagen uns zu Recht über Verspätungen, über ausgefallene Züge, über die Leistung der Deutschen Bahn, wie gesagt, zu Recht. Aber auch das gehört dazu, kein anderes europäisches Land hat ein so großes und dichtes Mischverkehrsnetz wie Deutschland. Und unser Land hat zudem einen funktionierenden Regional- und Nahverkehr, in dem die Anzahl der Fahrgäste trotz all der zu Recht beklagten Probleme seit Jahren steigt. Und um es auf den Punkt zu bringen, natürlich wollen wir nicht, dass neue Anbieter nur die beliebten Strecken bedienen und Rosinenpickerei betreiben. Natürlich wollen auch wir weiterhin, dass die Fläche durch den Fernverkehr angebunden wird. Aus diesem Grund schauen wir uns das sehr genau an. Aber noch ein Gedanke zum Schluss. Schon seither müssen wir immer wieder feststellen, dass die eigenwirtschaftlichen Verkehrsanbieter Halte streichen, weil sie nicht ausreichend nachgefragt werden. Gerade das Deutschlandticket, die bundesweite Flatrate im Nahverkehr, führt in manchen Regionen dazu, dass der Umstieg von Fernverkehrs- in Nahverkehrszüge erfolgt. Und all diese Punkte müssen wir miteinander bedenken. Deshalb werden wir uns mit der Frage, welchen Fernverkehr wir wie und wo haben wollen, mit der gebotenen Sorgfalt kümmern. Vielen Dank.
Das Wort erhält für die AfD-Fraktion Wolfgang Wiele.
Sehr geehrter Herr Präsident, geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Vernünftige Verkehrspolitik unterstützt die Freiheit der Bürger und schont die staatlichen Kassen. Wir haben es bei den Anträgen der Grünen heute mit dem genauen Gegenteil zu tun. Würden wir ihnen folgen, hätten wir immense Ausgaben für nur einen einzigen Verkehrsträger. Die Autofahrer vergessen sie bei der Infrastruktur und zwingen ihnen ohne sachlichen Grund auch noch ein Tempolimit auf. Wir von der AfD sehen das mit allem Nachdruck anders. Wenn ich Ihren Hitzeantrag lese, spüre ich geradezu Ihren Schmerz, dass Sie Ihr immer gleiches Klimanarrativ nicht mit einem Plädoyer für die Bahn krönen konnten. Im Gegenteil, hat die Bahn ihren Kunden an dem besonders heißen Wochenende ja die geradezu gewarnt, fahrt nicht mit uns. Wir brauchen mehr Beständigkeit in der deutschen Infrastruktur. Das muss für die Straße genauso gelten wie für die Schiene. Die Regierung vernachlässigt aber die Straße, genauso wie ihre Ampelvorgänger. Und das muss aufhören. Die Bahn wird immer wieder zum Opfer politischer Vorgaben. Es war Unfug, dass Regierungen vergangener Jahrzehnte die Bahn an die Börse bringen wollten und dafür kaputt gespart haben. Es ist jetzt genauso Unfug, die Bahn mit Erwartungen geradezu zu überladen. Nur weil etablierte Politiker Verkehrswende rufen, verdoppelt die Bahn nicht in wenigen Jahren ihre Leistung. Wir erleben vielmehr, wie die Überlastung immer weiter ins Chaos führt. Das deutsche Schienennetz muss saniert werden. Wenn Bahn und Politik dabei in Hektik verfallen, jetzt gibt es immer neues Chaos. Zig Kilometer Strecke werden auf einen Schlag gesperrt. Wenn dann auf der Umleitungsstrecke auch noch eine Störung auftritt, gibt es Verspätungen und Zugausfälle ohne Ende. Dann haben wir den Stillstand in der Praxis. Die Grünen fordern die Sanierung des Schienennetzes in einem hohen Tempo. So steht es in ihrem Antrag. Das verschärft die Hektik noch und führt außerdem in eine Baupreisinflation. Ich bin ein großer Freund der Bahn. Und gerade deshalb sage ich, die Politik der Grünen tut der Bahn keinen Gefallen, wenn sie sie zum Allheilmittel erklären und überlasten. Das zeugt vom Realitätsverlust bei den Grünen. Wenn wir von der AfD Verantwortung tragen, sieht die Politik der Wirklichkeit ins Auge. Wir stehen für eine vernünftige und bezahlbare Verkehrspolitik. Deshalb setzen wir die Bahn genau da ein, wo sie wirklich gut ist, nämlich vor allem, wenn es um große Verkehrsströme geht. Wir freuen uns, wenn weitere Unternehmen Züge im Fernverkehr anbieten. Der Wettbewerb kommt den Fahrgästen zugute. Der Staat muss sich zurückhalten und vor allem für einen fairen Rahmen sorgen. Wir sanieren die Strecken mit Augenmaß, eine nach der anderen. Wo es gut und richtig ist, bauen wir die Bahnstrecken aus. Wir werden aber sehr genau hinsehen, bevor wir Milliarden hinblättern, um ein paar Minuten Fahrzeit zu gewinnen. Wir wissen, wie wichtig die Straße ist, denn sie bewältigt den größten Teil des Verkehrs. Deshalb werden wir auch das meiste Geld in die Straße investieren und die kaputten Brücken schneller reparieren als diese Regierung. Das ist vernünftige Verkehrspolitik. Die AfD versucht nicht, die Welt zu retten oder das Klima. Für uns stehen die Bürger in Deutschland im Mittelpunkt.
Als Nächste in der Aussprache hören wir Isabel Kadamatori von der SPD.
Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Über 4.300 Tote, überlastete Notaufnahmen, Blaulichtorganisationen und Zivilschutz völlig am Limit, ältere Menschen kollabieren in Pflegeheimen und müssen evakuiert werden, Unterricht fällt flächendeckend aus, Züge bleiben stehen, Autobahnen brechen auf, der Regionalverkehr kommt in manchen Regionen nahezu zum Erliegen. Was ich hier beschreibe, ist kein Terroranschlag, kein militärischer Angriff und kein hybrider Angriff einer fremden Macht. Er kommt nicht in Uniform daher und nicht unter einer fremden Flagge. Es sind die Folgen einer Hitzewelle mit Temperaturen von über 40 Grad. Es ist die Klimakrise. Und ich frage mich schon, warum reagieren wir darauf nicht mit derselben Entschlossenheit, mit der wir auf andere Bedrohungen auf unsere Sicherheit reagieren würden? Wo sind die täglichen Talkshow-Debatten darüber, wie wir unsere Gesellschaft widerstandsfähigkeit machen, die breite Diskussion darüber, wie wir unsere Infrastruktur dieser Realität anpassen? Denn diese Realität betrifft nicht nur die Umwelt, sie betrifft unsere Sicherheit, unsere Gesundheit und das Funktionieren unseres Landes. Umso befremdlicher ist es, dass die AfD als größte Oppositionspartei noch vor wenigen Wochen hier Debatten darüber geführt hat, die Klimaapokalypse sei abgesagt. Sie fordern die Abschaffung aller Klimaschutzmaßnahmen und führen ernsthafte Debatten über die Farbe von Wetterkarten. Meine Damen und Herren, völlig unabhängig davon, ob eine Wetterkarte hellrot, dunkel, lila oder mittelrot ist, Temperaturen von über 40 Grad über mehrere Tage sind lebensbedrohlich. Das ist die Realität. Und dieses Problem lässt sich auch nicht abschieben oder deportieren. Es trifft uns alle. Besonders aber trifft es diejenigen, die arbeiten, die in dicht bebauten Städten und in kleinen Wohnungen leben und auf eine funktionierende öffentliche Infrastruktur angewiesen sind. Und deshalb ist es auch ein Kernthema für eine Arbeiterpartei wie die SPD. Deshalb dürfen wir die Hitze auch nicht als reines Umweltthema behandeln. Sie ist längst eine Frage des Katastrophenschutzes, der öffentlichen Gesundheit und der staatlichen Resilienz. Und das gilt selbstverständlich auch für den Verkehrsbereich.
Frau Abgeordnete, würden Sie eine Zwischenfrage aus der AfD-Fraktion gestatten?
Nein, da ist schon zu viel Zeit für dieses Geschwurbel draufgegangen.
Entschuldigung, Frau Abgeordnete, es gibt immer noch eine Nachfrage von Bündnis 90 Die Grünen. Frau Badung.
Ja, selbstverständlich.
Ja, vielen Dank, Frau Kollegin, dass Sie Zwischenfrage zulassen. Ich teile ja Ihre Einschätzung und wir haben erschütternde Zahlen heute vom Robert-Koch-Institut und Tausenden von Hitzetoten, die nur in einer Woche den Tod gefunden haben aufgrund der Klimakrise. Und das Ding ist nur, Sie sind ja in der Regierung. Sie beklagen, dass nicht gehandelt wird. Deswegen wäre meine Frage an Sie, was macht die Regierung konkret, um in der Verkehrsinfrastruktur vorzusorgen, aber auch eben um den Hitzetoten vorzubeugen? Wir müssen doch interessiert sein, dass weniger Menschen sterben aufgrund der Klimakrise. Und was mich wundert, ist, dass beispielsweise das Programm zur Anpassung an den Klimawandel in sozialen Einrichtungen, wo wirklich Menschen in Krankenhäusern und Altenheimen gerettet werden können, dass das dieses Jahr gesperrt ist. Es dürfen keine weiteren Anträge gestellt werden. Deswegen wäre meine Frage, warum fördern Sie nicht solche Programme, die jetzt lebensnotwendig sind? Und was machen Sie auch konkret für eine resiliente Verkehrsinfrastruktur jetzt als Bundesregierung?
Vielen Dank, Frau Kollegin, auch, dass wir diese Debatte führen, weil ich sie tatsächlich für wichtig halte. Und meine Einführung wollte ich vor allem auch darauf hinweisen, dass diese gesellschaftliche Debatte notwendig ist und dass wir sie auch führen und dass sie aus meiner Sicht noch nicht mit der Vehemenz und Dringlichkeit geführt wird auf allen Ebenen, wie es dem Thema eigentlich notwendig wäre. Und was wir konkret machen, dazu komme ich noch im zweiten Teil auch meiner Rede, aber um dem mal vorzugreifen, wir investieren natürlich also riesige Summen in die Sanierung unserer Infrastruktur. Wir bemühen uns mit verschiedenen Gesetzen auch die Verfahren zu beschleunigen, um diese Investitionen, die auch anstehen, umzusetzen. Da gibt es keinen kurzen Schalter, den man umlegen kann, damit die Infrastruktur das alles auch aushalten kann. Ich glaube aber, vor diesem Schritt müssen wir alle anerkennen, dass das, was uns jetzt erwartet, nämlich öfter solche Hitzeperioden, einfach uns in derselben Art und Dringlichkeit fordert, wie wir über andere Sicherheitsbedrohungen reden und auch allesamt mit derselben Entschlossenheit darauf reagieren sollten und dem dieselbe Aufmerksamkeit widmen sollten. Und deswegen finde ich gut, dass wir heute darüber debattieren und will auch gerne weiter noch darauf eingehen, wie wir das im Verkehrsbereich umsetzen können. Unsere Aufgabe besteht nämlich nicht nur darin, Emissionen zu senken. Wir müssen jetzt beides tun, die Verkehrswende vorantreiben und gleichzeitig die Verkehrsinfrastruktur an die Folgen des Klimawandels anpassen. Denn diese extreme Hitze wird öfter auftreten. Und dafür brauchen wir ja widerstandsfähigere Straßen, Schienen und Brücken. Wir brauchen Konzepte dafür, Mobilität auch unter Extrembedingungen verlässlich funktionieren kann. Und das wird auch bedeuten, dass wir in solchen Situationen den Verkehr entschleunigen müssen, um Sicherheit und Verlässlichkeit gewährleisten zu können, so wie wir es erlebt haben, dass Veranstaltungen abgesagt werden mussten, wird auch weniger Verkehr, öffentlicher Verkehr verfügbar sein. Wichtig ist für uns, dass er aber verlässlich verfügbar ist und niemand Angst haben muss, irgendwo stecken zu bleiben und gegebenenfalls im Zug noch übernachten zu müssen. Ich möchte an dieser Stelle ganz ausdrücklich auch den vielen Beschäftigten der Verkehrsunternehmen, der Autobahnmeistereien und allen danken, die trotz dieser extremen Bedingungen dafür gesorgt haben, dass unser Land mobil geblieben ist. Das verdient großen Respekt und unseren großen Dank. Meine Damen und Herren, wir diskutieren heute auch über ein allgemeines Tempolimit als sinnvolle Maßnahme für den Klimaschutz. Jetzt will ich auch einordnen sagen, wenn wir das Tempolimit heute beschließen würden, würde deswegen auch die Hitzewelle nicht sofort aufhören. Aber natürlich ist ein Tempolimit eine sinnvolle Klimaschutzmaßnahme, und es steht deswegen auch lange im Programm der SPD. Daran hat sich nichts geändert. Heute liegt uns jedoch eine namentliche Abstimmung vor, und wir haben im Koalitionsvertrag vereinbart, dass wir in dieser Legislaturperiode kein allgemeines Tempolimit einführen werden. Und deshalb wird auch die SPD gegen diesen Antrag stellen.
Frau Abgeordnete, die Redezeit.
Ja, ich komme zum Schluss. In der vergangenen Periode, auch unter Beteiligung der Grünen, konnten wir auch kein Tempolimit einführen. Hätte es damals eine namentliche Abstimmung gegeben, hätten auch die Grünen dagegen stimmen müssen. Aber gemeinsam arbeiten wir an neuen Mehrheiten für eine resiliente Verkehrsinfrastruktur und echten Klimaschutz, damit wir da auch vorankommen. Vielen Dank.
Zu einer Kurzintervention erhält der Abgeordnete Lars Heise das Wort.
Ja, vielen Dank, Herr Präsident, für das erteilte Wort. Geschätzte Kollegin Kademar-Tori, schade, dass Sie meine Zwischenfrage nicht zugelassen haben. Ich wollte Sie einmal daran erinnern, dass Sie hier in der Bundeshauptstadt zusammen mit dem Tennisspieler Wegner von der CDU ja auch Regierungsverantwortung tragen. Wie können Sie, wenn Sie sich hier vorne ans Rednerpult hinstellen und sagen, die SPD sei eine Arbeiterpartei, es mit Ihrem Gewissen vereinbaren, dass in der Bundeshauptstadt Berlin immer noch neue U-Bahnen bestellt werden, ohne Klimaanlagen? Wollen Sie die Arbeitnehmer, die Sie vorgeben, zu vertreten, etwa bewusst bei Hitzewellen quälen? Das ist meine Frage an Sie.
Sehr geehrter Herr Kollege, vielen Dank für die Frage. Also zum einen bin ich jetzt nicht verantwortlich für die Berliner Politik, sondern für die Bundespolitik, will aber schon sagen, wie können Sie es eigentlich mit Ihrem Gewissen vereinbaren, Klimaanlagen zu fordern für einen Klimawandel, den Sie leugnen? Insofern würde ich sagen, wenn wir mal es schaffen, uns gemeinsam darauf zu einigen, dass der Klimawandel real ist, dass er bekämpft werden muss und Maßnahmen dagegen ergriffen werden können, dann können wir dann darüber eine Auseinandersetzung führen, welche die sinnvollen und richtigen sind und effizienten. Und dann würden Sie auch eine produktive Rolle in diesem Parlament führen, statt uns ständig mit solchen Schwachsinnsdebatten zu beschäftigen.
Ich darf für die Fraktion Die Linke Dr. Fabian Fahl das Wort erteilen.
Herr Präsident, früher wollten Kinder Lokomotivführer werden, heute nicht mehr. Bahnfahren macht schließlich keinen Spaß mehr. Eine Verspätung von 30 Minuten zählt bei vielen nicht mal mehr als echte Verspätung. TouristInnen wundern sich, Pünktlichkeit war typisch deutsch. Dann kam die Idee der Bahn als Aktiengesellschaft und damit enorme Rückschritte. Es ging nicht mehr darum, Menschen effizient und klimafreundlich von A nach B zu bringen, sondern ums Sparen. Strecken wurden von 2 auf 1-gleisig reduziert. Wir brauchen aber mehr Resilienz, nicht weniger. Sie haben die Bahn seit den 90ern kaputt gespart. Andere Länder bauten neue, moderne Bahninfrastruktur. Das stärkte Lebensqualität und Wirtschaft. Hier schrumpfte das Schienennetz. Während Milliarden in den Autobahnbau flossen, wurde aus einer Infrastruktur, auf die man stolz sein konnte, ein Flickenteppich mit kaputten Zügen, für den sich Politik und Management richtig schämen müssten. 2023 erhöhte die Bahn ihre Managergehälter um bis zu 14%, während die Pünktlichkeit im Fernverkehr von 70% auf 51% sank. Verkehrsminister schmachteten nach Flugtaxis. Auf die warten wir genauso wie auf die nächste Bahn, zum Glück. Letztes Jahr gab es für Bahnvorstände insgesamt rund 17 Millionen Euro Abfindungen und Bonuszahlungen. Ein Hohn angesichts des desolaten Zustands. Darüber kann auch kein engagiertes Social-Media-Team hinwegtäuschen. Der Deutschlandtakt ist ja auch erst für 2070 geplant. Das ist dementsprechend vielen hier im Saal vermutlich egal. Die Hitzerekorde kamen für viele in der Politik angeblich überraschend, obwohl die Wissenschaft permanent genau davor warnt. Dass zu wenig in Straßen investiert wurde, liebe Grüne, würde ich nicht unbedingt unterschreiben. Dass dabei die physikalische Realität eines sich erhitzenden Planeten nicht ernst genommen wurde, jedoch schon. Bei Hitze ganze Züge zu stoppen, weil in einzelnen Waggons die Klimaanlagen kaputt sind und dann alle aussteigen zu lassen, ist übrigens komplett lost. Immerhin wurde der ICE L auf Hitze getestet. Bahnhöfe und Schienen sind beim echten Hitzetest vor 2 Wochen durchgefallen. Die Schienen schmelzen. Es braucht bei Verkehr und in der Politik endlich zukunftsfähige Substanz. Wir fordern Managergehälter deckeln, in klimafreundliche Mobilität investieren. Der Zug ist noch nicht abgefahren. Und vor allem Klimaschutz radikal sozial. Ja, die Arretierung der Schiene in der Straße geschenkt.
Für die CDU-CSU-Fraktion erteile ich das Wort Dr. Jonas Geißler.
Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, also wir haben ja diese Sondersituation, dass Verkehrspolitik immer hochgradig ideologisch aufgeladen ist, weil man ist ganz schnell beim Thema Verkehr, beim Thema Klimaschutz und da fällt auch mal der eine oder andere Satz, der in dieser Form einfach nicht stimmt. Herr Kollege von den Linken, es ist keine einzige Schiene in Deutschland geschmolzen. Es hat Probleme beim Füllmaterial gegeben. Bei Straßenbahnen, aber da ist nichts passiert. So, dass es Blow-ups auf Autobahnen gibt, das ist eine Tatsache, die wir seit vielen Jahren kennen, wo man auch versucht, dagegen zu handeln. Und also es wäre halt schön, wenn wir es irgendwie mal schaffen würden, bei einer Verkehrsdebatte auch einmal über Infrastrukturausbau zu reden und dass wir versuchen, diese Ideologie rauszulassen und zu diesen ideologischen Themen gehört auch dazu. Also man kann das ja machen, dass man sich, wie der Kollege Wille von der AfD, hier hinstellt und sagt, ja, wir sind für die Bahn, aber am Ende will man halt eigentlich keinen Bahnausbau, weil wenn es zu schnell geht, ist es nicht gut für die Bahn. Also das ist irgendwie auch Quatsch. Entschuldigen Sie, wenn ich das einfach mal so deutlich sage an der Stelle. So, wenn man krank ist und zum Arzt geht, erwartet man, dass der Arzt eine Diagnose erstellt und danach das richtige Medikament verschreibt. Falsch wäre es, wenn der Arzt schon das Medikament kennt, was er verschreibt, bevor man überhaupt bei ihm ist. Und liebe Kolleginnen und Kollegen von den Grünen, jetzt mal ganz ehrlich, beim Punkto Tempolimit machen Sie es halt jedes Mal genauso, dass Sie schon wissen, was ist eigentlich die Antwort. Und also es ist ja völlig neu, dass Sie aufgrund der Höhe der Spritpreise ein Tempolimit jetzt fordern. Also man kann über Klimaschutzgründe, kann man reden, Verkehrssicherheit, das sind alles Punkte, wo man darüber diskutieren kann. Aber wenn man als Partei seit mehr als 2,5 Jahrzehnten möchte, dass der Sprit in Deutschland mindestens 2,50 Euro kostet, ist es einfach nur eine Verblendung von Menschen, sich jetzt heute hier hinzustellen, um zu sagen, weil der Sprit so hoch ist, wollen wir ein Tempolimit. Es gibt unterschiedliche Gründe, wo Tempolimits Sinn machen. Völlig klar an Unfallschwerpunkten, wetterbedingt, sind Geschwindigkeitsbegrenzungen wichtig und notwendig. Man kann aber immer auch die andere Seite sehen, dass man den Menschen auch ein Stück weit in diesem Land zutrauen muss, dass sie eigenverantwortlich handeln und ihre Eigenverantwortung auch wahrnehmen. Und wenn die Spritpreise hoch sind, dann werden die meisten Menschen in diesem Land ganz automatisch langsamer fahren, spritsparender fahren, weil sie Geld sparen wollen.
Herr Abgeordneter, würden Sie eine Zwischenfrage aus Bündnis 90 Die Grünen zulassen?
Selbstverständlich.
Vielen Dank, Herr Kollege, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Ich wollte noch mal zur Frage, die Sie angesprochen haben, Tempolimit und Verbrauch kommen. Wir haben ein potenzielles Versorgungsproblem. Die Straße von Hormus ist wahrscheinlich ab heute wieder zu. Und schon am Anfang dieses Konflikts hat der Chef der Internationalen Energieagentur gesagt, wir müssen alles dafür tun, den Verbrauch zu senken. Schon bei der ersten Ölkrise Anfang der 70er Jahre hat eine deutsche Bundesregierung, da gab es übrigens noch gar keine Grünen, gesagt, wir machen ein Tempolimit und sogar ein Sonntagsfahrverbot damals, weil man gesagt hat, wir haben ein potenzielles Versorgungsproblem, der Verbrauch muss runter. Und jetzt frage ich Sie, die Koalition hat auf diese Krise nur reagiert mit einem Tankrabatt, um ausdrücklich sozusagen den Verbrauch nicht runterzukriegen, und mit einer Senkung der Luftverkehrssteuer. Ist das denn aus Ihrer Sicht angesichts des Problems, was wir gerade real haben, eigentlich ein vernünftiger Ansatz? Ernsthafte Frage.
Also, Herr Kollege Al-Wazir, ich schätze Sie unglaublich für Ihre Arbeit als Vorsitzender des Verkehrsausschusses. Aber ich bitte doch darum, dass man nicht immer nur Äpfel mit Birnen vergleicht, weil Sie wissen nämlich sehr wohl, dass diese Koalition viel mehr gemacht hat als einen Tankrabatt, sondern diese Koalition hat einerseits das Kartellrecht deutlich verschärft, hat die nationale Ölreserve freigegeben, beobachtet den Markt unglaublich eng. Das betrifft im Übrigen auch das Kerosin, weil wir eine Situation hatten, wo überall darüber diskutiert worden ist, gibt es überhaupt noch genügend Kerosin? Und natürlich machen wir das auch beim Öl, weil wir die Situation haben, dass ungefähr 10% des Öls, was wir bislang in Deutschland verbraucht hatten, aus der Straße von Hormuz geht. Und es ist völlig unumstritten, dass wenn wir tatsächlich in eine Situation hineinkommen würden, dass es in Deutschland auf einmal nicht genügend Sprit gibt, dass man dann alles dafür tun muss. Und das ist eine Situation, da kann man sich auch über alles, was in den 70er Jahren ist, wieder drüber unterhalten. Solange wir aber nicht in diese Situation kommen und diese Situation auch noch nicht droht, so kann man zwar darüber reden, was man alles machen würde, aber man darf nicht einfach den Menschen das verbieten, was der Markt ein Stück weit auch alleine regelt. Weil die hohen Preise, so sehr wir die ablehnen, dass die so hoch sind, disziplinieren natürlich auch einen Autofahrer. Und sie brauchen keinen Eingriff in den Markt zu einem Zeitpunkt. Naja, also wenn Sie sich gerade angucken, wie sich die Spritpreise entwickelt haben, dann sind die wieder so, dass die meisten Menschen in dem Land eigentlich nicht wissen, wann sie überhaupt noch zum Tanken fahren können. Und also es bringt nichts, dass man eine Scheindebatte darüber führt. Und am Ende ist das Tempolimit genauso eine Scheindebatte. So, ich mach mal dieses Klimaschutzargument. So, also die meisten Fraktionen in diesem Land arbeiten dafür, dass wir eine Mobilitätswende hinbekommen werden. So, und das heißt, dass wir viel mehr auf Elektromobilität setzen, als das früher der Fall gewesen ist. Wir setzen auf Biokraftstoffe, auf Wasserstoff, wir setzen auf E-Fuels, wo wir unterschiedliche Auffassungen haben. Aber in dem Moment, wo das letzte Auto in diesem Land CO2-neutral fährt, stelle ich mir schon die Frage, was bringt denn dann noch ein Tempolimit? Weil dann hat es null Auswirkungen auf den CO2-Verbrauch. Und nur für diese 10 bis 20 Jahre, die es braucht, dass wir die Brücke geschlagen haben, den Menschen die Eigenverantwortung zu nehmen, den Menschen die Freude am Fahren zu vermiesen. Das ist einfach alte Kamellen, es ist pure Ideologie und das ist das, was wir von den Grünen seit über 25 Jahren immer wieder kennen. Vielen Dank.
Für die AfD-Fraktion erhält Stefan Henze das Wort.
Ja, nette Diskussion bis jetzt. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Bürger! Die Grünen ignorieren die Realität mal wieder. Statt die echten Probleme anzupacken, diskutieren wir auf Ihren Wunsch zum x-ten Mal über ein Tempolimit. Es ist inzwischen der 65. Anlauf für ein generelles Tempolimit auf Autobahnen. 65 Mal, das ist keine Politik mehr, das ist schon ideologische Besessenheit. Dabei zeigen die Fakten etwas ganz anderes. Die Durchschnittsgeschwindigkeit auf Autobahnabschnitten ohne Geschwindigkeitseinschränkung beträgt tatsächlich nur 130 Kilometer pro Stunde. Und 95% der Unfälle passieren übrigens unter 100 km/h und dann nicht mal auf den Autobahnen, sondern auch vor allem auf Landstraßen und in den Städten. Denn die deutsche Autobahn ist eine der sichersten Straßen der Welt. Wer hier Limits und Verbote erzwingt, der verlagert Verkehr nur auf die gefährlicheren Strecken. Ein Tempolimit würde die ohnehin überlasteten Landstraßen noch mehr belasten, ohne einen messbaren Sicherheitsgewinn zu bringen. Selbst in den traditionellen, eher linken Medien werden die Vorschläge der Grünen nur noch humoristisch begleitet. Meine Leseempfehlung, die Berliner Zeitung, sie zerlegt den ideologischen Feldzug gegen das Auto auf sehr unterhaltsame Weise. Vielleicht sollten Sie sich diesen Artikel mal in Ihren Büros an die Wand hängen. Dann erinnern Sie sich vielleicht beim 66. Mal daran. Wer wie die Grünen trotzdem immer wieder mit dem Kopf durch die Wand will, bekommt eigentlich irgendwann Kopfschmerzen. Aber Sie sind da anscheinend auch nach dem 65. Versuch noch schmerzfrei. Das ist schon bemerkenswert. Sonst würden Sie hier im Bundestag wohl auch keine namentliche Abstimmung verlangen. Denn die Fakten sind eindeutig. Der Faktor Umweltschutz ist kaum messbar. Studien zeigen, dass ein Tempolimit von 130 km/h nur marginal CO2 einspart. Im Vergleich zu den weltweiten Emissionen ist das völlig irrelevant. Wir wollen zudem keine ideologische Symbolpolitik, sondern einen sicheren, schnellen, günstigen und sauberen Verkehrsfluss. Berufskraftfahrer, Pendler, Monteure und Familien auf dem Land brauchen keine neuen Gängelungen. Sie brauchen Vertrauen und Vernunft. Und Vernunft, das ist die AfD. Ein Tempolimit verhindert den Verkehrsfluss. Das kostet Zeit, das kostet Wohlstand. Auch die deutsche Autoindustrie mit ihren hochbezahlten Arbeitsplätzen lebt von Innovation und Leistung, nicht von staatlicher Bevormundung. Die Grünen wollen dagegen eine Verkehrswende erzwingen, die am Ende nur zu mehr Bürokratie, höheren Kosten und weniger Mobilität führt, vor allem gegen individuellen Sektor. Also der eigene Bürger soll nicht mit seinem Auto fahren, sondern gefährlich Bus oder Bahn. Franz Josef Strauß hatte schon 1979 gesagt, Freiheit oder Kollektiv, das ist die Grundentscheidung. Die deutsche Autobahn steht für Freiheit, für Effizienz und für eine starke Wirtschaft. Wir von der AfD sagen klar, freie Fahrt für freie Bürger. Ideologische Verbote lehnen wir ab. Und ganz einfach Schluss mit Ihren linksgrünen Erziehungsprogrammen auf unseren Straßen. Vielen Dank.
Wir hören Martin Gröber für die SPD-Fraktion.
Also, so richtig verstehe ich nicht, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Herr Präsident, wenn Sie doch als AfD-Fraktion sagen, wir sollen das Thema Verkehrspolitik nicht immer ideologisch diskutieren, dann verstehe ich immer nicht, warum Sie sich so sehr gegen das Deutschlandticket oder grundsätzlich gegen mehr Verkehr auf der Schiene einsetzen. Wissen Sie, ich will Ihnen heute mal Folgendes erklären. Man muss ja das Thema nicht unbedingt unter Klimagesichtspunkten diskutieren. Das ist mit Sicherheit sehr wichtig, aber man kann das auch einfach mal aus menschlicher Sicht diskutieren. Wir leben in einem Land mit über 80 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern und nicht jeder Mensch, der in Deutschland wohnt, ist in der Lage, sich ein Auto zu leisten. Nicht überall gibt es einen Autobahnanschluss. Manche Menschen sind aus gesundheitlichen Gründen gar nicht in der Lage, Auto zu fahren. Diese Menschen sind auf den öffentlichen Personennahverkehr angewiesen. Und genau deshalb haben wir uns als SPD-Fraktion schon in der letzten Legislaturperiode übrigens gemeinsam mit den Kollegen der Grünen, denen das jetzt alles nicht schnell genug geht, und in dieser Legislaturperiode mit der CDU auf den Weg gemacht, dafür zu sorgen, erstens das Deutschlandticket zu stabilisieren, damit Menschen auch kostengünstig einen Zugang zu öffentlichem Verkehr in Deutschland haben, insbesondere auch zur Schiene. Wir haben uns in der letzten Legislaturperiode schon auf den Weg gemacht und haben gesagt, wir müssen einen Missstand beheben, den es in Deutschland schon seit über 30 Jahren gibt, und zwar, dass man in Deutschland für den Erhalt der Schieneninfrastruktur, nämlich für die Instandhaltung, bisher keine Bundeszuschüsse gewährt hat. Und darum haben wir uns da in der letzten Legislaturperiode schon auf den Weg gemacht. Und liebe Kolleginnen und Kollegen der Grünen, gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen von der CDU haben wir in dieser Legislaturperiode dafür gesorgt, dass im letzten Jahr über 3 Milliarden Euro für Instandhaltungsmaßnahmen ausgegeben wurden und in diesem Jahr sogar schon über 4 Milliarden. Und aktuell diskutieren wir darüber, wie das weitergeht. Ich kann nicht so richtig nachvollziehen, wie man in diesem Zusammenhang von Stillstand in der Bahnpolitik reden kann. Auch, liebe Kolleginnen und Kollegen der Grünen, will ich Ihnen mal sagen, also in der letzten Legislaturperiode habe ich einige Erfahrungen mit der Beschleunigungskommission Schiene sammeln können, die fast die ganze Legislaturperiode über getagt hat. Und dann war es leider am Ende nicht mehr möglich. Und das lag jetzt nicht an den Grünen und nicht an uns, sondern vielleicht einem anderen Koalitionspartner, dass die Dinge nicht umgesetzt wurden. Aber in dieser Legislaturperiode haben wir deshalb noch mal gemeinsam mit der CDU eine Taskforce auf den Weg gebracht, die sich mit ähnlichen Themen noch mal beschäftigen sollte. Die haben alleine über 22 Sofortmaßnahmen beschlossen, wo sie gesagt haben, da können wir an bestimmten Knoten schauen, dass wir Kapazitäten verbessern. Und diese Kommission hat übrigens nicht die ganze Legislaturperiode über getagt. Die hat es geschafft, in weniger einem Jahr einen Abschlussbericht vorzulegen. Das hat dieses Jahr im März stattgefunden. Und genau jetzt fangen wir an, das umzusetzen. Daher verstehe ich nicht so richtig, wo Sie da den Stillstand erkennen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das will ich Ihnen da mal sehr deutlich sagen. Denn fordern Sie stets und ständig, die Finanzierung ist nicht auskömmlich. Wir haben ein Sondervermögen auf den Weg gebracht und auch unwahrscheinlich viele Bauprojekte, übrigens, was wir in der letzten Legislaturperiode nicht so toll geschafft haben. In dieser Legislaturperiode bringen wir inzwischen in fast jeder Sitzungswoche ein neues Bauprojekt durch den Ausschuss. Vielen Dank übrigens an die Kolleginnen und Kollegen, die sich da sehr intensiv mit beschäftigen müssen. Das geht jeden Tag ein kleines bisschen vorwärts. Und als ehemaliger Gewerkschaftssekretär der Baugewerkschaft will ich Ihnen mal eins sehr deutlich sagen. Ich wünsche mir von Ihnen ein kleines bisschen mehr Realismus. Wir haben in Deutschland 60 bis 80 Gleisbauunternehmen. Das ist vielen von Ihnen wahrscheinlich nicht so richtig klar, weil Sie schon lange nicht mehr so richtig den Draht zur Basis da draußen haben. Ich frage mich ja regelmäßig, wer soll denn das bauen, was Sie da stets und ständig erzählen? Ja, Frau Michaelsen, da können Sie jetzt ein paar Mal uns fassbar sagen. Wir beide haben ja, doch zusammen erst auf einer Podiumsdiskussion gesessen, wo Sie den gleichen Quatsch erzählt haben wie hier heute. Und da haben Ihnen die Leute aus der Fachbranche erzählt, dass die genau auch nicht wissen, wer das alles bauen soll, was Sie hier erzählen. Vielen Dank, liebe Kolleginnen und Kollegen.
Das Wort erhält Swantje Henrike Michaelsen für Bündnis 90 Die Grünen.
Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben heute schon gehört, wie krass die Folgen der Hitze für die Menschen sind. Der Verkehrssektor reißt seit Jahren die Klimaziele. Und jetzt wurde auch er von den Folgen der Hitze eingeholt. Und ich bin froh, dass zumindest Teile der Koalition das noch anerkennen. Wegen Hitzeschäden mussten Autobahnen gesperrt werden. Und am Hamburger Flughafen wurde der Flugbetrieb beeinträchtigt. Die Deutsche Bahn musste Fahrgäste aus liegen gebliebenen Zügen evakuieren. Und in Leipzig, Nürnberg und anderen Städten stand der Straßenbahnverkehr zeitweise still, weil geschmolzener Asphalt aus den Gleisen quoll. Und was ist Ihre Antwort? Weiter so. Sie klammern sich an den Verbrenner, aber Sie müssten den konsequenten Umstieg auf die Elektromobilität fördern. Sie feiern sich für neue Autobahnen, aber Sie müssten die Bahn stärken. Sie subventionieren klimaschädliche Dienstwagen mit Milliarden, aber Sie müssten den ÖPNV angemessen finanzieren und endlich schneller mehr Radwege bauen. Verantwortungsvolle Verkehrspolitik verbessert die Mobilität der Menschen, aber Sie halten sich an der Verkehrspolitik des letzten Jahrhunderts fest. Und damit kommen wir zur Ideologie und zum Symbol Ihrer ideologischen Blockade, dem Tempolimit. Herr Geisler und Sie alle in der Union, nehmen Sie einfach das Argument fürs Tempolimit, was Ihnen am besten gefällt. Und ich sage Ihnen, es gibt verdammt viele. Ein Tempolimit spart Energie. Es macht Autofahren entspannter und es erhöht die Verkehrssicherheit. Und es wäre die wirksamste Einzelmaßnahme im gesamten Klimaschutzprogramm. Ideologisch ist doch nicht das Tempolimit. Ideologisch ist, sich trotz aller wissenschaftlichen Erkenntnisse daran festzuhalten, dass auf deutschen Autobahnen weiter gerast werden soll, als gäbe es kein Morgen. Werfen Sie endlich Ihre ideologische Blockade über Bord und stimmen Sie unserem Gesetzentwurf zu. Vielen Dank.
Das Wort erhält Lorenz Göster-Beutin für die Fraktion Die Linke.
Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, würden Sie sich auf der Toilette anschnallen oder würden Sie sich verbieten lassen, auf der Toilette Bier zu trinken? Ich meine, manche machen das. Oder würden Sie sich das verbieten lassen, auf der Toilette ins Handy zu schauen? Sie dürften das Handy nicht auf der Toilette nutzen. Das wäre doch irgendwie blöd, oder? Aber warum lassen Sie sich das dann gefallen auf der Straße, beim Autofahren? Warum lassen Sie sich das dann dort verbieten? Ich darf Ihnen das verraten, weil der Mensch eben kein Einzelwesen ist, sondern ein gesellschaftliches Wesen und weil es um die Sicherheit der Allgemeinheit auf unseren Straßen geht. Und wir hatten die Diskussion 1976. 1976 ging es um die Einführung der Gurtpflicht. Darauf habe ich angespielt, manche haben es gemerkt. 1976 war eine Mehrheit gegen die Gurtpflicht, weil sie gesagt haben, das schränkt meine persönliche Freiheit ein. Und das raubt mir natürlich auch Zeit, weil ich muss mich im Auto ja erstmal anschnallen. Das geht also gar nicht. Trotzdem haben wir in Deutschland die Gurtpflicht eingeführt, weil wir ganz klar gesagt haben, es geht um die Sicherheit der Allgemeinheit und wir wollen nicht, dass so viele Menschen auf der Straße sterben. Oder schauen wir uns das an, wie war es 1957? 1957 ging es um die Diskussion um ein Tempolimit in deutschen Städten. 1957 wurde ein Tempolimit von 50 km/h in deutschen Städten eingeführt. Manche von Ihnen wissen das ja oder merken es, wenn Sie durch deutsche Städte fahren. Und dieses Tempolimit war richtig, weil es hat einfach Tote in deutschen Städten zurückgefahren. Es gibt weniger Tote in deutschen Städten. Aber mit der Argumentation, Herr Geißler, die Sie eben gefahren sind, müssten Sie auch gegen ein Tempolimit in deutschen Städten sein. Denn Sie sagen, es ist der mündige Bürger, der kann ja selbst entscheiden und der wird ja für Sicherheit sorgen. Nein, das ist einfach falsch. Der mündige Bürger braucht manchmal auch Vorschriften. Und Sie haben vollkommen recht, wenn Sie sagen, die Mehrheit der Deutschen, 96% der Deutschen fahren 130 Kilometer oder weniger.
Herr Abgeordneter, da würden Sie eine Zwischenfrage von dem Abgeordneten Geißler gestatten?
Ja, ich führe nur den Gedankengang zu Ende. 4% der Deutschen fahren 160 km/h oder mehr. Nur 4%. Das heißt, wir haben in Deutschland eine Diktatur der krassen Minderheit über die Mehrheit der Autofahrer, die sich an Sicherheit auf den Straßen halten. Und das ist ein Problem.
Jetzt die Zwischenfrage.
Vielen Dank, dass Sie die Frage oder Zwischenbemerkung zulassen. Sie haben mich angesprochen, weil ich vorhin anscheinend formuliert habe, dass man aus Sicherheitsgründen nicht über Tempolimits reden sollte. Ich sehe das völlig anders. Also an allen Stellen, wo es aus Verkehrssicherheitsgründen notwendig ist, dass Geschwindigkeiten reduziert werden, spricht überhaupt nichts gegen ein Tempolimit. Das Gleiche ist bei der Frage, wo es ums Wetter geht, also intelligente Verkehrssysteme machen da ja ganz viel Gefahrenstellen, ist es zwingend notwendig. Aber wenn man sich im Hinblick auf die tatsächlichen Verkehrstoten einfach mal die Vergleichbarkeit anstellt, dann sind wir in der Situation, dass in Deutschland, obwohl wir kein Tempolimit haben, wenn man mal als vergleichbaren Markt die Europäische Union sieht, nur in Malta und in skandinavischen Ländern, also Dänemark, Schweden, die Opferzahlen im Verkehrsbereich tatsächlich niedriger liegen als bei uns. Bei allen anderen Ländern ist es höher und die haben alle ein Tempolimit. Also ich meine, ich verstehe das Argument, aber ein mündiger Bürger, der vorsichtig fährt, hin und wieder schnell fährt, wo er es kann, der führt auch nicht zwingend dazu, dass die Verkehrstoten steigen, zumindest im Vergleich zu allen anderen Ländern. Was sagen Sie denn zu dieser Argumentation?
Nun, Herr Abgeordneter Geißler, erster Punkt, ganz generell, jeder Tote auf unseren Straßen ist ein Toter zu viel und ist nicht zu tolerieren. Aber ganz grundlegend, ich habe mir natürlich in Vorbereitung auf meine Rede dieses Argument genau angeguckt und habe gehofft, dass dieses Argument kommt, weil dann brauche ich es nicht mehr in meiner Rede widerlegen. Und tatsächlich beziehen Sie sich auf eine Grafik, die so nicht korrekt ist. Sie sollten noch mal die Quellen sich dazu anschauen. Es gibt auch einen sehr guten Faktencheck beispielsweise bei der ARD. Ich trage Ihnen die Zahlen einfach mal vor aus der europaweiten Erhebung. Das stimmt einfach nicht, was Sie hier erzählt haben. Im EU-Durchschnitt liegt, der EU-Durchschnitt liegt bei 18 Verkehrstoten jährlich pro 1000 Kilometer Autobahn. In Deutschland sind es 24 Tote pro 1000 Kilometer Autobahn. Das heißt, Deutschland liegt bei den Verkehrstoten auf unseren Autobahnen pro 1000 Kilometer über dem europäischen Durchschnitt. Und das liegt unter anderem auch daran, weil auf den Autobahnen kein Tempolimit herrscht. Denn diese Untersuchung kommt zu dem Ergebnis, dass es auf deutschen Autobahnen, wo es ein Tempolimit gibt, eine Anzahl von 0,95 tödlichen Unfällen gibt pro eine Milliarde gefahrene Kilometer. Auf Strecken ohne Tempolimit gibt es allerdings 1,67 Tote pro eine Milliarde gefahrenen Kilometer. Das bedeutet, das Risiko, auf der Autobahn zu Tode zu kommen, ist wesentlich höher, wenn es dort kein Tempolimit gibt, nämlich um 75% höher. Und das ist ein gutes Argument für ein Tempolimit. Nun, wir haben ja bereits eben gehört, 96% halten sich an die Durchschnittsgeschwindigkeit, nur 4% liegen darüber. Und wir wollen ja keine Klientelpolitik für 4% machen, wir wollen ja eine Politik für die Mehrheit machen. Und genau deshalb wäre das doch ein guter Anlass, jetzt in der namentlichen Abstimmung dem guten Antrag auf 130 km/h auf unseren deutschen Autobahnen zuzustimmen, endlich das Tempolimit einzuführen. Es ist endlich an der Zeit. Aber ich will Ihnen einfach mal sagen, es gibt Lärmbelästigung, es gibt alles. Aber Herr Geißler, gehen Sie mal zu den Familien, gehen Sie mal zu den Angehörigen, gucken Sie ins Gesicht und erklären Sie den Angehörigen von Ihren Ehepartnern, von den Schwestern, von den Kindern, diesen Angehörigen, die durchs Rasen ums Leben gekommen sind, erklären Sie ihnen, warum ihre Leben weniger wert sind. Das werden Sie nicht tun können. Also stimmen Sie für ein Tempolimit.
Das Wort erhält für die CDU-CSU Harald Ortay.
Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Unter anderem behandeln wir heute einen Gesetzentwurf der Grünen, der auf den ersten Blick einfach klingt. Ein generelles Tempolimit von 130 km/h auf unseren Autobahnen soll den Klimaschutz voranbringen, die Verkehrssicherheit erhöhen und gleichzeitig die Kosten senken. Lassen Sie uns deshalb diese drei zentralen Aspekte des Gesetzentwurfs betrachten. Erstens den Klimaschutzaspekt. Ja, ein Tempolimit kann Emissionen reduzieren. Den größeren Beitrag zum Klimaschutz leisten inzwischen aber neue E-Autos. Im ersten Halbjahr 2026 wurden in Deutschland 368.000 reine Elektroautos verkauft. Das sind doppelt so viel wie im gleichen Zeitraum des Jahres 2024 unter der Ampelregierung. Dazu hat auch die von uns eingeführte Elektroprämie beigetragen. Mit jedem zusätzlichen E-Auto auf unseren Autobahnen sinken die CO2-Emissionen. Zum Vergleich: Ein Tempolimit würde laut einer Studie der Bundesanstalt für Straßenwesen jährlich bis zu 2,2 Millionen Tonnen CO2 einsparen. Die E-Autos, die wir alleine in diesem Jahr zulassen werden, sparen über 2,4 Millionen Tonnen ein. Das zeigt deutlich, wer den Klimaschutz im Verkehr wirksam voranbringen will, erreicht mit E-Autos mehr als mit einem generellen Tempolimit. Zweiter Punkt, der Kostenaspekt. Wer über bezahlbare Mobilität spricht, muss sich mit den tatsächlichen Kosten im Alltag beschäftigen. Mein Kollege Alexander Jordan hat es hier vor 4 Wochen anschaulich vorgerechnet. Er kann mit seinem E-Auto 100 Kilometer für gerade einmal 2,40 Euro fahren. Das macht doch deutlich, worauf es ankommt. Bezahlbare Mobilität entsteht nicht durch pauschale Verbote, sondern durch technische Effizienz und kluge Entscheidungen. Jeder von uns weiß doch, die klügste Entscheidung ist, Sprit sparen zu fahren. Unsere Maßnahmen verbinden daher Klimaschutz mit Wirtschaftlichkeit und machen Mobilität langfristig bezahlbar. Dritter Punkt, der Sicherheitsaspekt. Die größten Innovationen bei der Sicherheit haben wir in den vergangenen Jahrzehnten durch die 3 A's erreicht. Anschnallpflicht, Airbags, Assistenzsysteme. Sie haben maßgeblich dazu beigetragen, die Zahl schwerer Unfälle deutlich zu senken. Natürlich brauchen wir noch mehr Sicherheit und noch weniger Unfälle. Aber die Frage ist doch nicht, ob wir dieses Ziel erreichen wollen, sondern wie wir es erreichen. Einen wichtigen Hinweis gibt uns eine Studie aus der Unfallforschung. Wenn sich alle Pkw-Insassen korrekt anschnallen würden, könnten in Deutschland jedes Jahr rund 200 Menschenleben gerettet und etwa 1500 schwere Verletzungen vermieden werden. Jedes Jahr. Das zeigt, wie wichtig das Zusammenspiel von Technik, klaren Regeln, aber auch von Eigenverantwortung ist. Meine Damen, meine Herren, auch die EU-Kommission rechnet damit, dass intelligente Assistenzsysteme bis 2038 in Europa mehr als 25.000 Todesfälle und mindestens 140.000 schwere Verletzungen verhindern können. Notbremsassistenten, Spurhalteassistenten oder Abstandstempomaten leisten schon heute einen wichtigen Beitrag, Unfälle zu vermeiden und Menschenleben zu retten. Genau deshalb setzen wir als Regierung nicht auf Verbote. Wir setzen auf Eigenverantwortung, wir setzen auf Vernunft und wir setzen vor allem auf moderne Technologien. Daher lehnen wir ein Tempolimit ab. Vielen Dank.
Für die AfD-Fraktion erhält Maximilian Kneller das Wort.
Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Hitze zerstört Verkehrsinfrastruktur. Liebe Grüne, ich dachte immer, das wären Sie. Allen Ernstes tragen Sie hier vor, dass ein paar Tage Sommerwetter unsere Verkehrsinfrastruktur in die Ruinen getrieben hätte. Glauben Sie das eigentlich noch selbst? Aber es bleibt spannend. Als große Lösung zu diesem Problem schlagen Sie einfach in gewohnter Dreistigkeit vor, dass die Menschen noch mehr Fahrrad fahren sollen, wir ein Tempolimit einführen und der Verbrenner noch weiter verteuert wird. Ein bisschen Fahrrad fahren und schon ist das Klima gerettet. Und das ausgerechnet von der Partei, die einen pathologischen Hass auf die Kernkraft pflegt. Fast drei Jahrzehnte Energiewende haben den deutschen Steuerzahler x Milliarden Euro gekostet. Das muss dem Klima ja mal so richtig was gebracht haben, oder? Wir produzieren 363 Gramm CO2 pro Kilowattstunde. Laut French Annual Electricity Review waren es in Frankreich gerade einmal 21,7 Gramm im letzten Jahr. Sie haben also x Milliarden an Volksvermögen für die Energiewende ausgegeben, mit dem Ergebnis, dass der deutsche Strommix auf die Kilowattstunde 1500% mehr Emissionen verursacht als der französische. Herzlichen Glückwunsch! Der Titel Ihres Antrags lautet Klimaschutz jetzt forcieren. Die Wahrheit ist, Sie sind mit Ihrer Waldorf-Voodoo-Energiepolitik der größte Klimasünder von allen. Und das zeigt, wie weit man in der Fraktion der Grünen von den realen Problemen entfernt ist. Wir brauchen in Deutschland einen einfachen Zugang zu günstiger Mobilität. Da sage ich Ihnen was. Fahren Sie die Kernkraftwerke hoch. Dann kostet der Strom 15 Cent die Kilowattstunde. Dann kaufen die Leute auch E-Autos. Wir brauchen in Deutschland einen Staat, der Planungssicherheit gibt, nicht ständig Gesetze in die eine und in die andere Richtung ändert. Sie wollen noch mehr sogenannten Klimaschutz. Zuletzt haben Sie damit nicht nur einen Industriezweig zerstört, nein, Sie haben einen ganzen Wirtschaftsstandort zunichte gemacht. Die Autoindustrie, die Stahlindustrie, die Chemieindustrie und noch viel weitere Industrien haben Sie auf dem Gewissen. Der Bürger, den Sie durch Ihre marode Verkehrsinfrastruktur massiv belasten, soll jetzt auch noch der Schuldige sein. Und weil der Bürger mit seinem Golf 4 schuld daran ist, dass alles in sich kollabiert, soll er doch die 30, 40 oder 50 Kilometer gleich mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren. Und wenn es Ihnen noch nicht reicht, dass der deutsche Strommix 1500% mehr an Emissionen verursacht, dann muss eben das E-Auto ran. Ich muss Ihnen aber sagen, wenn Sie in Frankreich Urlaub sind, dann ist Ihr E-Auto deutlich umweltfreundlicher als hier. Und das liegt an Ihrer Politik, an Ihrer Energiewende. Das E-Auto, was man damit teurem deutschen Strom laden muss, der auch noch umweltunfreundlich ist. Also hören Sie auf, die Bürger mit Ihrem Schwachsinn zu behelligen, kehren Sie um oder lassen Sie sich am besten beim nächsten Mal abwählen. Vielen Dank.
Wir hören für die SPD-Fraktion Truls Reichert.
Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Beim Tempolimit wird die Debatte oft so geführt, als gäbe es nur zwei Lager, die einen dafür, die anderen dagegen, und beide meinen, sie die Weisheit mit Löffeln gefressen zu haben. Aber so einfach ist es nicht. Ich will für meine Fraktion und auch für mich persönlich klar sagen, wir wollen das Tempolimit auch immer noch nicht einfach so vom Tisch wischen. Ein Tempolimit kann in der Sache vernünftig begründet werden. Es gibt ernstzunehmende Argumente mit Blick auf Verkehrssicherheit, Klimaschutz, Luftreinhaltung, Kraftstoffverbrauch und, weil es gerade fälschlicherweise von der AfD gerade eben bestritten wurde, auch mit Blick auf den Verkehrsfluss. Wer also über sichere Straßen, weniger Emissionen und eine bezahlbare Mobilität spricht, darf sich dieser Debatte nicht grundsätzlich verweigern. Gleichzeitig sollte man aber auch nicht so tun, als wäre das Tempolimit die Superlösung, die uns aller Probleme entledigt. Das ist nicht so, vor allem mit Blick auch auf den Klimaeffekt. Mit einer neuen Situation, wie es zum Beispiel eine Ölknappheit wäre, muss es natürlich die Möglichkeit geben, bisherige Vereinbarungen aus dem Koalitionsvertrag, in denen es das Tempolimit trotz der guten Argumente nicht geschafft hat, zu hinterfragen. Aber auch vor diesem möglichen Hintergrund überzeugt dann der vorliegende Gesetzesentwurf nicht. Denn die Begründung passt nicht zum Regelungsinhalt. Der Entwurf verweist auf Störungen an den internationalen Ölmärkten und auf die finanziellen Belastungen von Verbraucherinnen und Verbrauchern. Gerade bei mir im ländlichen Raum, in Dithmarschen und in Nordfriesland, wissen viele Menschen sehr genau, was hohe Kraftstoffpreise bedeuten. Wer pendeln muss, wer keinen dichten ÖPNV vor der Haustür hat, wer im Alltag auf das Auto angewiesen ist, spürt solche Preise unmittelbar. Aber wer eine dauerhafte gesetzliche Regelung mit einer akuten Krise begründet, muss auch belegen, dass diese Krise konkret vorliegt oder unmittelbar droht. Und sollte eine Verknappung von Treibstoff drohen, wäre auch in dieser Koalition ein Tempolimit für uns ein möglicher und sinnvoller Teil eines Gesamtpaketes als befristete Krisenreaktion. Ansonsten gilt, in einer Koalition wird gemeinsam vereinbart, was man gemeinsam umsetzt. Unsere inhaltliche Haltung zum Tempolimit verschwindet dadurch nicht. Für die Umsetzung eines solchen bräuchten wir aber andere Mehrheiten. Und dann ein bisschen was an meine Freundinnen und Freunde der Grünen. Dafür habt ihr, glaube ich, sicherlich auch viel Verständnis. Denn genau diese Debatte gab es in der letzten Wahlperiode auch schon mal, im Jahr 2022. Damals lag ein Antrag der Linken zum Tempolimit vor. Auch dort wurde unter anderem mit Rohstoffknappheit und stark steigenden Preisen argumentiert. Und auch damals war der Punkt, ein Tempolimit mag in der Sache begründet sein, aber eine akute Krisenargumentation trägt nicht automatisch eine dauerhafte gesetzliche Regelung. Der Verkehrsausschuss hat damals die Ablehnung des linken Antrages empfohlen mit den Stimmen von SPD, Union, FDP, AfD und auch mit den Stimmen der Grünen. Das ist, finde ich, für die heutige Debatte doch durchaus relevant, denn zu skandalisieren, dass die Koalition kein unbefristetes Tempolimit einführt, ist in der Art und Weise dann doch, finde ich, ein bisschen doppelzüngig. Es ist manchmal schon spannend zu sehen, wie schnell die Grünen vergessen haben, was eine Koalition mit einem Partner mit anderer Auffassung, sei es hier die Union bei uns oder zu Ampelzeiten die FDP, bedeutet und wie sehr sie verdrängt haben, was sie nicht hinbekommen haben. Und dann noch eine namentliche Abstimmung beantragen, um uns vorzuführen, finde ich, muss echt nicht sein. Ich glaube, von dieser Parteipolitik haben Bürgerinnen und Bürger in diesem Land echt genug. Und ich finde auch, dass ein so richtiges und wichtiges Anliegen wie das Tempolimit nicht dazu taugt. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Für Bündnis 90 Die Grünen erhält das Wort Matthias Gastel.
Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, Stillstand in der Bahnpolitik überwinden, so ist unser Antrag überschrieben. Und es ist erschreckend zu sehen, in 1,5 Jahren, was diese Koalition kaputt gemacht hat und wie wenig sie in Sachen Bahnpolitik bisher gestaltet hat. Die Infrastruktur bröckelt weiter vor sich hin. Es wird immer weniger saniert, dauert aber dafür länger und wird immer teurer. Es gibt einen absoluten Stillstand bei der Planung und beim Bauen von neuer Infrastruktur der Schiene. Sie zementieren damit die Unpünktlichkeit von Zügen und sie verlagern Güter weg von der Schiene rauf auf die Straße. Was ist das für eine absurde Politik, die Sie betreiben? Jetzt werden wir in den nächsten Jahren mehr Wettbewerb im Fernverkehr der Bahn bekommen. Das ist zunächst mal gut und erfreulich, dass viele Unternehmen einen Markt in Deutschland sehen und das Potenzial an Fahrgästen sehen. Es ist positiv, weil dann Angebote verschiedener Anbieter mal endlich vergleichbar werden. Wir können mit niedrigeren Ticketpreisen und besserem Service rechnen. Aber es gibt eben auch Risiken, und diese Risiken, die gestalten sie nicht. Sie verhindern diese Risiken nicht, weil sie nichts tun. Die Risiken liegen darin, dass der wirtschaftliche Druck auf den Fernverkehr zur Ausdünnung von Angeboten führen, die sich dann eben nicht mehr rentieren. Und dagegen machen sie nichts. Und genau deswegen haben wir den Antrag entsprechend hier vorgelegt. Es geht nämlich darum, Wettbewerb zu bejahen, ihn aber so zu gestalten, dass er fair zugeht, dass er im Sinne und im Interesse der Fahrgäste stattfinden kann. Und unser Antrag Stillstand überwinden geht genau darauf ein. Wir wollen, dass die Infrastruktur leistungsfähiger wird, damit neue Anbieter nicht immer ausschließlich zur Verdrängung von bestehenden Angeboten führen müssen, weil es gar keinen Platz für zusätzliche Angebote gibt. Dazu muss saniert werden mit Kapazitätserweiterung. Es müssen aber auch Entscheidungen über Aus- und Neubau getroffen werden. Und deswegen ist es so unverständlich, dass Sie gestern zum x-ten Mal die Befassung der Neubaustrecke Hamburg-Hannover wieder mal vertagt haben. Die wäre nämlich auch notwendig für die Kapazitäten, die wir brauchen. Wir wollen die Trassenpreise so einsetzen, dass es Anreize gibt, Fernverkehr in der Fläche zu halten und wieder in die Fläche zu bringen, damit mehr Menschen den Zugang zu Zügen des Fernverkehrs überhaupt haben. Und wo das nicht funktioniert, muss man sich auch überlegen, ob man Ausschreibungsmodelle wie im Regionalverkehr auch im Fernverkehr macht. Wir wollen, dass der Fernverkehr in der Fläche bleibt, und wir wollen, dass er mehr in die Fläche kommt zu den Menschen. Fangen Sie mal endlich an, als Koalition Bahnpolitik zu gestalten. Fahren Sie die Investitionen in die Infrastruktur hoch, damit es weniger Störungen, mehr pünktliche Züge, mehr Kapazität für bessere Angebote gibt. Treffen Sie die Entscheidungen über Aus- und Neubaustrecken und stellen Sie die Angebote im Fernverkehr endlich sicher.
Für die CDU-CSU-Fraktion erhält Günther Baumgartner das Wort.
Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, die letzten 3 Jahre haben wir gesehen, was die Grünen alles in der Bahn saniert haben, wie toll, dass die Bahn vorangeschritten ist. Respekt. Aber Deutschland braucht Reformen bei Steuern, Rente, Kranken, Pflegeversicherung. Unsere Wirtschaft braucht neue Wachstumsimpulse, unsere Unternehmen verlässliche, gute Rahmenbedingungen, und unsere Infrastruktur braucht auch hohe Investitionen. Vor dem Hintergrund, meine Damen und Herren, wirkt der heutige erneute Antrag, die Debatte über ein generelles Tempolimit auf deutschen Autobahnen, zumindest bemerkenswert. Und sie ist auch nicht, wie ich finde, die drängendste Herausforderung in unserem Land. Die Grünen begründen ihren Gesetzentwurf mit Versorgungssicherheit, mit mehr Verkehrssicherheit, weniger CO2-Emissionen, geringeren Kraftstoffverbrauch und daraus resultierend natürlich auch niedrigeren Kosten für Autofahrerinnen und Autofahrer. Das sind alles berechtigte Anliegen. Die entscheidende Frage aber lautet: Erreichen wir diese Ziele wirklich mit einem generellen Tempolimit? Wir, die CDU-CSU, sagen nein, und ich will Ihnen sagen, warum. Oh, hört. Deutschland verfügt bereits heute über eines der bestausgebautesten und sichersten Autobahnnetze. Dort, wo es aus Gründen der Verkehrssicherheit erforderlich ist, gelten schon heute streckenbezogene Geschwindigkeitsbegrenzungen, übrigens ein Drittel unserer gesamten Autobahnen, sind schon mit Geschwindigkeitsbeschränkungen belegt. Diese Geschwindigkeitsbeschränkungen werden aber auch eingesetzt an Unfallschwerpunkten, Baustellen, bei hohem Verkehrsaufkommen. Genau dieser differenzierte Ansatz hat sich bewährt. Unterschiedliche Verkehrs- und Straßenverhältnisse verlangen aus meiner Sicht unterschiedliche Lösungen. Mit eingeschlossen sind hier moderne und intelligente Verkehrsleitsysteme, die in Echtzeit Wetter beziehungsweise auch auf Verkehrsaufkommen oder auch auf Gefahrenlagen reagieren. Diese erhöhen zusätzlich auch die Verkehrssicherheit genau dort, wo sie gebraucht wird. Aber auch der Ausbau der Autobahnen ist wichtig. Zum Beispiel meiner Heimat, der Lückenschluss der A94, 30 Kilometer zwischendrin Bundesstraße. Zuletzt eine komplette Familie aus dem Leben gerissen. Sie waren es in der letzten Legislatur, die diesen Lückenschluss in der Prioritätenliste nach hinten gerückt hat. Ich kämpfe dafür, wie auch für den Ausbau der Straßen und Autobahnen in unserem Land, aber auch für den Ausbau der A94.
Herr Abgeordneter, würden Sie eine Zwischenfrage von Lorenz Göster-Beutin von der Linken zulassen?
Die habe ich schon in der ersten Lesung beantwortet. Dankeschön. Aber auch Fahrassistenzsysteme, meine Damen und Herren, unsere Autos tragen inzwischen erheblich, wirklich erheblich zu mehr Sicherheit auf unseren Straßen bei. Und meine Damen und Herren, auch beim Klimaschutz überzeugt der Gesetzentwurf nicht. Dauerhafte CO2-Minderung erreichen wir nicht durch immer neue Verbote. Wir erreichen sie durch Innovationen, Elektromobilität, klimafreundliche Kraftstoffe, intelligente Verkehrssteuerung und effiziente Fahrzeuge leisten hier einen wesentlichen Beitrag. Daher, meine Damen und Herren, unser Leitbild Technologieoffenheit statt Ideologie, intelligente Lösungen statt pauschaler Verbote. Meine Damen und Herren, zusammenfassend, mehr Klimaschutz erreichen wir durch Innovation und mehr Akzeptanz erreichen wir durch differenzierte Regelungen statt pauschaler Vorgaben. Deshalb lehnen wir diesen Gesetzentwurf zum generellen Tempolimit auf deutschen Autobahnen aus Überzeugung ab.
Zu einer Kurzintervention erhält der Abgeordnete Lorenz Göster-Beutin von der Fraktion Die Linke das Wort.
Ja, lieber Kollege Baumgartner, ich nehme an, Sie waren entweder bei meiner Rede nicht physisch oder zumindest haben Sie meiner Rede nicht zugehört eben. Ich habe es eben auf die Frage des Kollegen Geisel noch mal dargelegt. Es ist tatsächlich so, dass der europäische Durchschnitt bei 18 Verkehrstoten pro 1000 Kilometer liegt. Der in Deutschland liegt höher bei etwa 24 Verkehrstoten pro 1000 Kilometer auf den deutschen Autobahnen. Und es ist so nachgewiesenermaßen, dass auf Streckenabschnitten der deutschen Autobahn, wo es kein Tempolimit gibt, die Wahrscheinlichkeit, bei einem Verkehrsunfall zu sterben, höher ist als auf den Straßenabschnitten, wo es ein Tempolimit gibt. Genau deshalb, unter diesen Fakten und unter dieser Voraussetzung ist es notwendig und ein Gebot des gesunden Menschenverstandes, jetzt ein Tempolimit einzuführen. Und ich frage auch Sie noch einmal, sind Sie bereit, zu den Familien der Angehörigen zu gehen, die Tote haben in ihrer Familie, tote Ehepartner, tote Kinder, tote Schwestern, tote Brüder, durch das Verhandeln von Rasern auf Autobahnen? Sind Sie bereit, zu diesen Familien zu gehen und ihnen in die Augen zu sehen und zu sagen, die ihr Leben, das Leben ihrer Angehörigen war mir weniger wert, weil ich kein Tempolimit will?
Ja, Herr Beutin, danke für Ihre, oder auch nicht danke für Ihre Zwischenintervention. Ich finde es unter aller Würde, dass Sie solche Fragen auf dem Rücken, ich spreche nicht Sie, ich habe Ihnen jetzt auch zugehört. Das gleiche Thema hatten wir vor 4 Wochen hier, an selber Stelle.
Scheinbar fehlt Ihnen wirklich die gute Kinderstube. Wenn ich Sie ausreden lasse, dann rede ich auch, dann darf ich auch ausreden. Genau, genau, unerhört, unerhört sind Sie, weil Sie mich nicht ausreden lassen. So, und jetzt wieder zum Thema zurück. Sie können sämtliche Statistiken bemühen. Sie werden immer Statistiken zu deinen Gunsten auslegen können. Faktum ist auch, dass wenn man zum Beispiel es umlegt auf die Anzahl der Menschen, die in einem Land leben, auf Verkehrstote in einem Jahr, dann sind wir in Deutschland unterdurchschnittlich im europäischen Schnitt. Wenn Sie Gesamtverkehrstoten, rede ich? Genau. Wenn Sie aber auch Statistiken herbeiführen, wo es geht um die Autobahnen, auch hier gibt es Länder und die meisten Länder haben Tempolimit auf Autobahnen. Aber es gibt viele Länder, die über unserem Schnitt sind und nicht darunter. Ich bedauere jeden Verkehrstoten, nicht nur auf der Autobahn, nicht nur auf der Landstraße, nicht nur in den Städten, nicht nur jeden Radfahrer und so weiter. Jeder Tote ist einer zu viel. Vision Zero muss für uns natürlich ein Thema sein für die Zukunft, und an der arbeiten wir. Aber das lösen wir nicht allein mit einem Tempolimit auf unseren Autobahnen. Dankeschön.
Wir hören für die AfD-Fraktion Lars Heise.
Herr Präsident, liebe Kollegen, die beiden Anträge der Grünen sind kein ernsthafter Versuch, die Probleme unserer Infrastruktur zu lösen. Sie sind ideologisch motivierte Nebelkerzen. Statt eigene Versäumnisse einzugestehen, versuchen die Grünen, die Folgen ihres jahrelangen Regierungsversagens auf den Klimawandel zu schieben. Der Investitionsstau bei Straßen, Brücken und Schienen ist nicht das Ergebnis einiger Hitzetage, sondern falsch gesetzter Prioritäten. Auch in Regierungsverantwortung haben die Grünen notwendige Sanierungen verschleppt oder ideologisch überfrachtet. Stattdessen flossen Milliarden in eine dogmatische Verkehrswende, Elektroautos oder ins Ausland, während die eigene Infrastruktur zerfiel. Besonders deutlich wird das beim Antrag von Frau Michaelsen. Er ist nicht nur inhaltlich völlig realitätsfern, sondern auch sprachlich und formal bemerkenswert schlampig. Orthografische Fehler, fehlende Leerzeichen und holprige Formulierungen ziehen sich durch das Dokument. Immerhin beginnt jede der fünf Forderungen mit dem Wort Deutschland. Das ist erstaunlich, weil prominente Vertreter ihrer grünen Sekte in der Vergangenheit eher mit deutschlandfeindlichen Parolen auffielen oder Vaterlandsliebe stets zum Kotzen fanden. Ebenso irritierend ist die Ablehnung praktischer Lösungen. Während Sie höhere CO2-Abgaben und den Ausbau der Schiene fordern, lehnen Sie zugleich einfache Maßnahmen zur Hitzeanpassung ab. Besonders deutlich wird das beim Thema Klimaanlagen. In Berlin wurde der Einbau von Klimaanlagen in U-Bahnen der BVG durch grüne Verkehrssenatorinnen mit dem Hinweis auf den Energieverbrauch abgelehnt. Ein Schelm, wer glaubt, dass dahinter nicht auch die Absicht steht, die Menschen während Hitzewellen bewusst leiden zu lassen, um sie für die eigene Ideologie empfänglich zu machen. Meine Damen und Herren, Deutschland braucht keine unsinnigen Schaufensteranträge von den Grünen, sondern eine grundlegend andere Politik. Eine schnelle, zielgenaue Sanierung der maroden Infrastruktur, die Entlastung von Wirtschaft und Bürgern sowie eine entschlossene Klimaanlagenoffensive, insbesondere in Schulen, Pflegeheimen und Krankenhäusern. Mit der blauen Welle, die durch Deutschland rollt und wohlstands- und freiheitsfeindliche Ideologen wie Sie aus den Parlamenten schwemmt, werden wir einen kühlen Kopf bewahren. Ab September beginnt die AfD mit Leif-Erik Holm, Ulrich Siegmund und Christian Brinker Schritt für Schritt mit dem Neustart für Deutschland. Und wir freuen uns darauf, weil wir unser Vaterland lieben, das Sie hier so sehr verachten. Ich bedanke mich recht herzlich.
Ich erlaube mir die Bemerkung, dass die Ansprache an eine Fraktion, eine Partei in unserem Hohen Haus als Sekte aus meiner Perspektive nicht der richtige Ton ist, wie wir miteinander umgehen. Ich darf für die CDU-CSU-Fraktion Alexander Jordan das letzte Wort in dieser Aussprache erteilen.
Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir befassen uns heute wiederholt mit einem Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen zur Einführung eines allgemeinen Tempolimits auf den deutschen Autobahnen. Die Grünen nutzen dabei die derzeitig hohen Kraftstoffpreise, um für diese Maßnahme zu werben, denn sie verknüpfen damit die Behauptung, dass die Einführung eines Tempolimits die Nachfrage nach Kraftstoffen und damit die Verbraucherpreise senken würde. Auf den einzelnen Fahrer bezogen ist der größte Hebel zur Ersparnis das eigene Fahrverhalten. Dennoch, der Anteil der Fahrzeuge, welche schneller als 130 km/h fahren, ist so gering, dass statistisch kein messbarer Effekt auf den Gesamtverbrauch im Verkehrssektor eintreten kann und folglich auch kein Preiseffekt. In den vergangenen zwei Monaten hat die Bundesregierung mit der Spritpreisbremse auf die gestiegenen Preise an den Zapfsäulen reagiert und einen Teil der Mehrkosten gedämpft. Steuerfinanziert und daher nicht dauerhaft. Nun liegen die Rohölpreise wieder auf Vorkrisenniveau und auch die Kraftstoffpreise dürften sich stabilisieren, wenn Produktionsengpässe und Lieferstörungen abgebaut sind. Wichtig ist, das Prinzip Hoffnung allein hilft hier nicht. Wir sind im Verkehrssektor massiv importabhängig und deshalb anfällig für externe Störungen. Deshalb setzt sich die Koalition aus CDU, CSU und SPD für alle Lösungen ein, die technisch möglich, wirtschaftlich sowie klimapolitisch sinnvoll sind, um diese Abhängigkeit zu reduzieren. Das machen wir mit Elektromobilität, das machen wir mit alternativen Kraftstoffen und wir fördern den ÖPNV massiv, unter anderem mit dem Deutschlandticket. Das ist effektive und seriöse Verkehrspolitik, meine Damen und Herren. Politisch hat das Tempolimit bereits in den 1970er Jahren seinen Debattenanfang gefunden. Anstatt eines Tempolimits hat man 1978 eine Richtgeschwindigkeit von 130 km/h auf den Autobahnen eingeführt und seitdem hat sich auch viel getan. Von in der Spitze mehr als 2000 Verkehrstoten pro Jahr ging diese zwischenzeitlich auf unter 300 zurück und das ist ein Ergebnis hauptsächlich sicherer Straßen und Fahrzeuge mit aktiven und passiven Sicherheitssystemen, wie schon angesprochen. Und man kann viele Vergleiche anstellen. Wir sind mit den deutschen Autobahnen ohne Zweifel ein, ja, straßenverkehrsrechtlicher Exot und doch liegen wir statistisch gesehen mit unseren Autobahnen im guten Mittelfeld. Und eine Fahrt auf einer belgischen Autobahn ist trotz eines Tempolimits von 120 km/h pro gefahrenen Kilometer um 50% gefährlicher. Und wenn ich die Statistik von Herrn Beutin ansetze, da sind es doppelt so viel tatsächlich auf 1000 Kilometer Strecke in Belgien, 48 Unfalltote pro Jahr in Deutschland weniger als 24. Das Tempolimit allein kann es also nicht sein. Und dennoch ist der Vergleich hier schon ein Denkanstoß, aber auch nicht mehr als eine Beobachtung und damit auch kein Nachweis für die Wirksamkeit eines Tempolimits. Denn es gibt auch andere Faktoren wie die Streckenführung, wie die Verkehrsdichte, den Anteil des Güterverkehrs und so weiter. Technisch werden Assistenzsysteme wie prädiktive Distanzregelung, Spurhalteassistent, Notbremsassistent für mehr Sicherheit sorgen. Innovation ist für uns der nachgewiesenermaßen wirksamste Weg für Verkehrssicherheit und für Klimaschutz. Und deshalb hat der Verkehrsausschuss und der Umweltausschuss die Ablehnung Ihres Gesetzesentwurfs empfohlen. Und auch wir lehnen ihn heute ab. Erlauben Sie mir zuletzt heute noch einen Blick in meine Heimat, denn der lohnt sich wirklich. Das Bundesverwaltungsgericht hat gestern entschieden, die Klage des BUND gegen den Bau der A39 abzuweisen, womit nun die Planfeststellung im Abschnitt Wolfsburg-Ehra-Lessin Bestand hat. Lieber Verkehrsminister, wenn Sie den ersten Spatenstich ermöglichen, dann sage ich Ihnen, dass zukünftig in Ostniedersachsen jedes zweite Kind Patrick heißen wird. Und es ist wirklich wichtig, dass wir an unserer Zukunft arbeiten und ja, auch gemeinsam an ihr bauen, unter anderem eben auch Autobahnen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Interfraktionell wird Überweisung der Vorlage auf den Drucksachen 6922 und 6923 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Gibt es weitere Überweisungsvorschläge? Das kann ich nicht erkennen. Dann verfahren wir wie vorgeschlagen. Tagesordnungspunkt 8c. Abstimmung über den Gesetzentwurf der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen zur Änderung des Straßenverkehrsgesetzes Tempolimit. Der Verkehrsausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 6734 den Gesetzentwurf der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen auf Drucksache 5319 abzulehnen. Die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen hat namentliche Abstimmung beantragt. Es liegen zwischenzeitlich mehrere Erklärungen zum Abstimmungsverhalten nach § 31 der Geschäftsordnung des Bundestages vor. Sie haben zur Abgabe Ihrer Stimme nach Eröffnung der Abstimmung 20 Minuten Zeit. Die Schriftführerinnen und Schriftführer haben ihre Plätze bereits eingenommen. Und so eröffne ich die namentliche Abstimmung über den Gesetzentwurf auf Drucksache 5319. Die Abstimmungsurnen werden um 13 Uhr geschlossen. Das bevorstehende Ende der namentlichen Abstimmung wird Ihnen rechtzeitig bekannt gegeben. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 9.